Ich werde heute mit der Apostelgeschichte weiterfahren. Und es ist interessant, ich habe beim Vorbereiten also zuerst gedacht, ja, da ist vielleicht nicht so viel drin. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass ich irgendwie ein paar Schwierigkeiten bekomme, alles zusammen in eine Hut zu bringen, weil ich locker 3 Teachings daraus machen könnte. Das heisst, ich werde gewisse Sachen nur anschneiden und das anderes Mal, wo es immer wieder vorkommt, in der Apostelgeschichte, mal ein bisschen konkreter aufgreifen nachher, oder? Wir sind in einer Situation, die Alltagsprobleme dazu geführt hat, dass Leute irgendwo untergegangen sind, ungewollt, und dann haben sie Leute eingesetzt und haben darüber geredet, wie sie Leute einsetzen, dass die Leute ausgewählt worden sind, dann sind in den Auftrag reingerufen worden, sind in die Hände gelegt worden, ist gebetet worden ist für sie, und dann haben sie einen Dienst versehen. Genau gleich wie es im Alten Testament mit den Königen und den Propheten und anderen und den Richtern so auch immer wieder war. Und dann heisst es, dass dann entsprechend nachdem, dass sie die Not von den griechischen Witwen, die zu Ende zu essen bekommen haben, können angehen, dass der das Wort Gottes weitergegangen ist, ausbreitet hat und die Zahl von den Jüngern zu Jerusalem sehr gross geworden ist und offensichtliche Bedrohung hat davon entstanden. Für die klassischen frommen Leute dort. Oder? Und wir kommen jetzt zur Geschichte von Stephanus und was daraus noch entstanden ist, weil wir das irgendwie zusammennehmen, merke ich. Apostelgeschichte 6, ab Vers 8. Und mein Ziel wäre eigentlich bis Mitte Kapitel 8 zu kommen. Wir werden aber wieder das ganze Kapitel 7 weglassen. Ich will erklären, warum. Es ist nicht so schwierig im Zusammenhang. Und so, der Stephanus ist eben, das letzte Mal schon, ist einer von diesen 7, ja, wie kann man es sagen, Armenpfleger. Ich glaube, das ist nicht unbedingt das richtige Wort. Das ist so eine spannende Überschrift. Ist einer von diesen 7 weisen, geisterfüllten, gottesfürchtigen Männer gewesen, die sie für diesen Dienst ausgewählt haben. Und der Mann ist, und das finde ich noch spannend, aber der ist nicht einfach nur so einfach einer gewesen, der ein bisschen Essen austeilt. Der heisst Stephanus aber voll Gnade und Kraft, tat Wunder und grosse Zeichen unter dem Volk. Also der Mann war unterwegs gewesen und hat wirklich Wunder und Zeichen da, weil er vom Geist erfüllt war und der Herr mit ihm unterwegs war. Oder? Und wir kommen jetzt aufgrund von der Größe der Zahl in eine Situation, wo wirklich Verfolgung fällt auf als Thema werden für Gemeinden dort. Und es hat dann Leute aus verschiedenen Synagogen, die sich einfach gegenstellen und die einfach streiten mit ihm. Und ich tue mir so ein bisschen zur Angewohnheit machen, meine Bibel ein bisschen anzumalen und habe so ein bisschen verschiedenste Farben mit entsprechenden Bedeutungen. Und ich merke irgendwie so, dass man, wenn jemand mit einer neuen Meinung kommt, mit Kraft auftritt, dass man dort irgendwo mit ihm versucht zu argumentieren, ist in meinen Augen einfach normal. Die meisten Menschen sind nicht so, dass sie gerade von Anfang an etwas willkommen heissen. Oder? Und das tue ich mir in dem Sinn nicht wirklich etwas Tragisches. Der Punkt ist einfach der, was machen wir dann daraus raus. Oder? Und dann haben sie gestritten mit ihm und sie haben ihm absolut nicht mehr widerstehen. Weil der Geist Gottes in ihm war und durch ihn geredet hat, heisst dann Vers 10. Er hat sie ganz klar, schwieriges Wort, nicht überschnurren, das hat nicht mit dem zu dem Fall, auch nicht überführt, sondern ganz klar ihnen ihre Unzulänglichkeit, ich denke, auf eine gute Art und Weise, eigentlich vor Augen geführt. Und jetzt kommt natürlich etwas, was eben, denke ich, weniger gesund ist und nicht mehr damit zu tun, dass man als Mensch einfach sich irgendwie so ein bisschen widersetzt. Sie haben dann wirklich angefangen, lobbyieren. Und für mich ist es das, um einen neuen Brief zu suchen, ein klassisches Mobbing, das da stattfindet. Sie haben wirklich Leute gesucht, die schlecht reden über ihn. Und haben falsche Zeugen aufgerufen und haben wirklich, heisst, haben hier der Hohe Rat aus Volk und andere, die Ältesten, aufgebracht gegen ihn. Also wirklich so eine typische Situation, wo man nachher eine Person versucht, rauszumobben. Und ich denke, das ist ein typisches Muster vom Find. Der Find versucht immer wieder, Menschen rauszumobben. Vor allem Menschen, die versuchen, aufrichtig unterwegs zu sein. Und ich habe das aus persönlicher Erfahrung gesagt, der Find versucht das immer wieder. Ich habe das selber lange, manches Jahr erlebt, dass ich aufgrund von meinem Glauben wirklich gemobbt worden bin, und zwar konsequent. Und ich bin nicht so unterwegs gewesen wie ein Stephanus. Das muss nicht so sein, absolut nicht. Und gleich merke ich, ist es typisch und das Ziel ist natürlich, uns einzuschüchtern, uns zu isolieren und uns mundtot zu machen. Weil der Find ganz genau weiss, was passiert, wenn wir nicht mundtot sind. Und der Find versucht hier, genau gleich wie es bei Jesus versucht hat, einfach einen von diesen Männern, der wirklich aufgestanden ist und das Wort Gottes predigt hat, mundtot zu machen. Und es ist dann so, dass sie ihn vor einen hohen Rat schleppen und dort geht es darum, dass er sich verteidigt. Und das ganze Kapitel 7 ist eigentlich seine Verteidigungsrede. Und seine Verteidigungsrede besteht prinzipiell allem vor allem auch drinnen, in den ersten 50 Versen von diesem Kapitel und darum wie die so eine grosse anschauen, die ganze Geschichte vom Volk Israel, wo der Herr mit dem Volk Israel gegangen ist, zu rezitieren und noch einmal durchzugehen und zu sagen, das ist das, was der Herr mit euch unterwegs war. Und was mir aufgefallen ist, sie haben auch falsche Zeugen aufgelegt und haben gesagt, er lästert gegen das Gesetz und gegen die heiligen Städte. Weil er gesagt hat, Jesus wird kommen und zerstören und wieder aufbauen von dem her. Und er hat ja gesagt, Jesus hat gesagt, ich werde mit dem Tempel zerstört, ist innerhalb von 3 Tagen wieder aufbauen. Die Symbolik haben sie nicht verstanden, sie haben es nicht gesehen. Oder? Und gegen das versuchen sie dann, genau gleich bei ihm, Zeugen aufzurufen, und dann sagen, er hat gelästert gegen Jerusalem und gegen Tempel und gegen weiss nicht was alles. Oder? Und dann erzählt er so die Geschichte. Und dann kommen wir so zum Vers 47, wo dann er sagt, Salomo, aber baut ihm ein Haus. Und jetzt kommt in dem Sinn seine Anprangerung von ihrer ganzen Haltung. Und anstatt dass er jetzt angeklagt ist, dreht sich das Ganze um und er fällt auf Anklage, und zwar sehr, sehr konsequent. Und ganz direkt auch mit dieser Nachlage, oder? Und das heisst im Vers 48, aber der Allerhöchste wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind, wie der Prophet Jesaja spricht. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr, oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Und mit dem Gesetz, das sie kennen, mit dem Alten Testament, sagt ihnen, wisst ihr was? Was ihr mir da sagt, dass sie gegen irgendeine Stätte irgendetwas lästern, habt ihr das Gefühl, der Herr wohnt in diesem Tempel? Die Zeiten sind vorbei. Jesus ist gekommen. Und Jesus hat einen anderen Tempel aufgebaut und das ist seine Gemeinde. Und das ist das, was so bedroht. Oder? Und nachher kennt er wirklich nichts mehr von dem her und geht wirklich sehr stark auf Konfrontation. Und ich finde es so spannend, dass der Mann in dieser Situation einfach ganz konsequent und klar einfach weiterfährt. Oder? Und dann ab Vers 51, ihr Halsstarriger mit verstocktem Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigten das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Und er steht dort vor dem Hohen Rat, sagt ihr Autorität Gottes dort vorne, das ist raus, hört, ihr seid wirklich alle falsch. Ihr habt alle das Gesetz bekommen und ihr haltet es alle nicht, ihr seid alles Verräter. Oder? Knallhart. Und was nachher passiert, ist relativ typisch, ich denke, wenn jemand, gerade die Schriftgelehrten, die, nicht alle, aber die, die dort waren, wirklich festgefahren sind auf etwas, das Einzige, was sie können, ist einfach wirklich sich dieser ganzen Situation entledigen. Es hat keine andere Wahl. Sie sind so abartig überführt, dass sie nur wirklich reinschlagen können. Und das ist genau das, was sie machen, oder? Sie sind nachher wirklich innerlich, ist der Entscheid schon gefallen, der Mann, der muss weg, den müssen wir umbringen, das gibt gar nichts, das ist so ein Affront für uns, das ist so eine Beleidigung, die der uns hier angetan hat, der darf nicht überleben. Oder? Und sie haben dann, hier sind ging es ihm durchs Herz und knisten mit den Zähnen, also sie sind innerlich einfach absolut verrückt worden. Oder? Und spannend ist, der Herr steht extrem dort zum Stephanus, das hat mich so beeindruckt, in der ganzen Situation. Und der Herr kennt den nicht. In dieser Situation gar nicht. Und gibt dem Stephanus wirklich, denke ich, neunst, eine Sicht und eine Offenbarung, dass er auf gar keinen Fall kippt. Oder? Und er tut ihm den Himmel auf. Der Herr tut ihm den Himmel auf und er sieht Jesus Christus auf der Seite vom Vater, vom Thron stehen. als Herr von der Herrlichkeit. Und das ist das, was er sieht und er spricht es nachher aus. Oder? Und ich merke richtig, wie natürlich dort die geistliche Welt absolut erschüttert wird. Von diesen Pharisäern. Und das Einzige, was sie machen können, sie schlägen zur Stadt zu versteinigen, dann geht es sofort. Sie können mit dem absolut nicht umgehen. Und die Reaktion ist, denke ich, wirklich auch typisch für Menschen, die sich bewusst noch nicht haben wollen entscheiden, nicht wollen entscheiden. Und die Leute, die reagieren entsprechend aggressiv. Ich habe auch schon Zeug erlebt, auf eine völlig schräge Art und Weise. Und das Wort Gottes, das ist ein echter Anstoß, oder? Ich bin früher mit dem Auto unterwegs gefahren und ein Kleber drauf gehabt, wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen Jesus lebt, oder? Und ich würde das heute nicht machen, aber damals habe ich es gemacht, mit provokativen Elementen unterwegs gewesen, die mich länger kennen wissen, wie ich bin, oder? Und das ist unglaublich, was der Kleber zum Teil ausgelöst hat. Und ich weiss noch, einst bin ich zu Bern in die Stadt durchgefahren, da war einer hinter mir, der hat also alles vorgenommen, was er konnte. Maschinengewehr, Bazooka und alles, und hat mich abgeschossen von hinten. Der hat da wie ein Sohn im Karnin. Wirklich. Und ich habe genau gemerkt, das war absolut geistlich, der hat mit dem wirklich nicht umgehen können. Der ist so konfrontiert worden mit dieser Aussage. Und darum sage ich, die Situation, wenn ein Mensch sich bewusst nicht für das entscheiden will, gibt nur eins, du musst Vollgas dagegen. Und ich denke, das habe ich schon erlebt, wenn Menschen noch nicht so kennt und Indien auf das eingeht, plötzlich merkt man, wie die wirklich absolut breit her zurückkommen und der weiss nicht, was an Gring kann rühren und sagen, du, und so weiter und so. Das ist genau das. Die geistliche Welt, wenn sie provoziert wird, in dem Sinne, der Find, wenn er provoziert wird, der manchmal hat das Gefühl, jetzt muss ich mich wehren. Und das ist wie in der Ecke gedrängt wird und dann schlägt er einfach rein, schlägt er um sich, das ist das Einzige, was er noch kann. Und er hat jetzt das Gefühl, wenn ich jetzt den aus dem Weg räume, dann habe ich etwas gewonnen, oder? Und der Stephanus zieht dann wirklich durch bis zum Schluss. Weil die Aussage, die der Mann am Schluss macht, oder? Und in dem System ruft er zum Herr, nimm meinen Geist auf, oder? Und will, Herr, ich will wirklich dranbleiben bis zum Schluss, oder? Und er geht noch viel weiter und nachher, kurz bevor er steht, sagt er noch, rechne diesen Leuten die Sünden nicht an. Und dann muss ich sagen, hey, die Aussage spricht von einer geistlichen Tiefe und einer Verbindung zum Herr, wo seinesgleichen sucht. Jesus Christus hat das Gleiche gesagt. Und er geht in aller Konsequenz Jesus hinterher nachher bis zum Schluss. Oder? Und ich wage zu behaupten, dass Jesus Christus ihm noch vor Augen erschienen ist, kann er ihn wirklich durchziehen. Und das ist so spektakulär, durch vom Herrn, der Mann stirbt. Der Mann stirbt, fertig. Oder? Da gibt es nichts zu diskutieren. Oder? Aber der Herr bleibt bei ihm bis zum Schluss und er wird zum Zeugen noch in seinem Tod von dem, was wirklich darum geht. Oder? Und die Geschichte in dem Sinn ist eine tragische Geschichte. Oder? Der Mann wird aufgrund von seinem Glauben einfach gesteinigt. Oder? Der wird ermordet, weil er an Herr glaubt. Oder? Und das löst wirklich etwas aus, in Form von einem Mut vom Film weiterzugehen. Es sind ein paar interessante Sachen dort. Und jetzt kommt eine Person vor, wo wir noch ganz viel werden hören vorher. Es war dort ein Mann gewesen, unter diesen Schriftgelehrten und Pharisäern, die Saulus geheissen hat. Und der Mann ist dort gestanden und hat schon Ansehen gehabt unter diesen Leuten. Und die Ankläger waren, haben Kleider genommen und die Kleider zu seinen Füßen hergelegt. Und wenn man das macht, ist es ein Zeichen, okay, wir tun uns dem unterordnen. Und es heisst nachher, dass Saulus aber hat gefallen an seinem Tod. Saulus hat Freude gehabt, dass sie so eine, in seinen Augen so eine Ketzerei können steinigen. Weil das war seine Denke gewesen, oder? Und durch das, dass sie jetzt den Stephanus können steinigen, haben sie den Mut gefasst, wirklich die Gemeinde zu verfolgen. Und es heisst nachher, es erhob sich aber in diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Auf gut Deutsch, das hat dazu geführt, dass sie wirklich einfach den Leuten nachgegangen sind und sie wirklich vertrieben haben. Und der Solus ist gegangen und hat Briefe geholt und hat einfach auf den Häusern, wo er es gewusst hat, Frauen und Kinder verschleicht ins Gefängnis geschossen. All die, die dem Christus nachgegangen sind, die hat er einfach ins Gefängnis geworfen. Er war mit aller Konsequenz seiner Überzeugung treu und hat gesagt, das ist ein Sekte und der müssen wir beikommen. Oder? Und so ist der Sol, kommt der Solus hier auf die Bildfläche in der Apostelgeschichte. Oder? Und wir wissen, wer das ist. Wir wissen, wer das ist, der Mann. Oder? Und in dieser Konsequenz verschlägt er dann die Leute. Und was dann passiert, finde ich ganz, ganz spannend. Es ist wieder rein typisch. Und da steht man dann eigentlich so ein bisschen auf den Plot vom Herrn eingehen. Dass der Find das absolut dümmste macht, was er machen kann. Das war das absolut dümmste, was er machen konnte. Er hat das Gefühl gehabt, jetzt steinigen in einen, da ist einer weniger, der da ist, und die anderen fangen einfach verfolgen. Was er gemacht hat, er hat Wasser ins Feuer geschossen. In ein Ölfeuer rein. Und jemand weiss, was passiert, wenn ein Ölfeuer mit Wasser reinschießt. Das verbreitet sich auf eine schlagartige Art und Weise. Und genau das ist passiert. Und es heisst nachher, die nun zerstört worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Oder? Er hat Jerusalem versucht zu putzen und hat in seinen Augen ganz Judäa und Samaria verseucht. Und das ist genau so, wie der Herr funktioniert. Der Herr weiss ganz genau, was er machen muss. Und der Teufel einfach eines mehr absolut über das Nest abzuziehen. Der Teufel hat schon gemeint, als er Jesus ermordet hat, hat er das Ziel erreicht. Und als er gestorben ist, hat er genau gemerkt, dass es das Dümmste war, was er machen konnte. Und jetzt macht er genau gleich weiter. Er versucht mit Drohen und Schnauben den Christen Angst zu machen. Aber die der Herr erlebt hat, die haben überhaupt keine Angst. Sondern sie gehen weiter und gehen überall erzählen. Hey! Das ist das Wort Gottes. Und jetzt geht es wieder mit der Geschichte von einem Mann, der genau gleich wie der Stephanus einer von diesen sieben Armenpfleger war oder einer von diesen sieben Diakonen. Und zwar von dem Philippus, das war nicht der Jünger, der Apostel, die sind ja in Jerusalem geblieben, oder? Und der Philippus kennt nichts, der Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihn von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unter einem Geiste fuhren aus ihm mit großem Geschrei aus vielen besessen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund und es entstand große Freude in dieser Stadt. Ja, der Teufel hat das Gefühl gehabt, jetzt fange ich die Gemeinde an zu verfolgen. Und wir wissen, wie es heute ist, dort wo die Gemeinde verfolgt wird, wachsen sie. Ja, es ist ja so. Das kannst absolut bestätigen, immer und immer und immer wieder. Wenn die Gemeinde verfolgt wird, wachsen sie. Genauso ist es hier. Und in der Hauptstadt Samarien haben sie wirklich das Wort aufgenommen. Oder? Und die Leute haben sich angefangen zu entscheiden und haben sich angefangen zu taufen. Und jetzt kommt in die Geschichte rein so eine weitere Person. Oder? Eine Person, wo ich noch die Schwierigkeit hast, ein Stückchen seinesgleichen zu finden hier, wo gleich merke ich, wir kommen Sachen in Sinn, so Menschen, jetzt wird es vielleicht ein bisschen gemein, ja, für uns zeigen, Menschen, die das Gefühl haben, sie hätten etwas zu sagen geistlich. Sie sagen etwas. Ja, und die werden jetzt konfrontiert. Und es ist ja so, da ist der Zauber namens Simon, oder? Und der Mann war einer, der sich wirklich hervortan hat durch Zeichen und Wunder und okkulte Praktiken und hat das Volk wirklich beeindrucken, oder? Und das Interessante ist, die haben dem wirklich einen Namen gegeben, dies ist die Kraft Gottes, die Grosse genannt wird. Also, der hat wirklich den Eindruck von sich gegeben, er sei ein grosser Frommer. Oder? Und für mich ist das wieder eine ganz spannende Situation, wo wenn das Wort Gottes in Wahrhaftigkeit gepredigt wird, dann konfrontiert das die Menschen auch gerade extrem stark. Und das eine sind die Gesetzlichen, das andere sind die Dings, die Okkulten oder die heute würde man sagen, die esoterischen Leute, das Gefühl, sie sind irgendein Guru oder was auch immer. Oder auch, ich sage so, das ist mein Eindruck, die Frommen, die wirklich das Gefühl haben, sie haben schon etwas im Sack. Oder? Und da kommt jetzt der Mann, wo die Stadt irgendeinen Band kann hat und wird herausgefordert, durch das, dass der Philippus kommt und Zeichen und wahre Zeichen und wahre Wunder tut. Und nicht nur eine Pseudokopie von dem. Oder? Und das Volk hängt ihm an Philippus, oder? Heißt, als sie aber die Briten des Philippus von dem Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sie sich taufen, Männer und Frauen. Und der Mann ist für mich ein klassischer Esoteriker-Typ, oder? Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus, oder? Der war offen für das Fromme, oder? Und hat sich entschieden, hat sich taufen, oder? Und geht dann weiter mit ihm. Und das Spannende, was jetzt da passiert, und das ist ein Thema, das ich heute nicht anschneiden kann, das ist jetzt ausführlich, ist nachher, wie hier die Menschen auf Jesus Christus getauft worden sind, aber nicht auf den Heiligen Geist. Und Taufe im Heiligen Geist wird garantiert ein Thema sein, das ich während der Apostelgeschichte darüber wieder rede. Ganz klar, gehört dazu. Aber ich werde das heute nicht machen, weil es einfach schlussendlich zu viel ist im Ganzen. Oder? Und Taufe im Heiligen Geist bedarf eines einzigen Gottesdienstes. Das ist auch klar. Das ist wichtig. Und die Menschen haben sich zu Jesus Christus entschieden. Und dann ist das Wort ist zurückgegangen bis in Jerusalem natürlich. Und der Apostel hat gehört, dass sie Samaria das Wort Gottes angenommen. Und dann sind sie gekommen, haben eine Hand aufgelegt und für die Erfüllung mit dem Heiligen Geist gebetet. Und dann ist der Heilige Geist auf sie gekommen. Oder? Und der Simon, eben, wie es so ist, denke ich, ich würde wirklich sagen, die esoterischen Leute von heutiger Zeit, die sind offen für das und finden das interessant und spannend. Oder? Und dann schaut denen zu und sieht, dass wenn die Apostel ihnen die Hände auflegen, dass die mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Oder? Und dann die sind total vertreten, immer noch esoterische Denken, wo zwar zum Teil der Herr auch noch den Platz hat, wir kennen das ja alle, der hat alles ein bisschen Platz, oder? Es ist alles ein bisschen gut, und ein bisschen vom Herr, und ein bisschen vom Buddha, und ein bisschen von hier, und alles ein bisschen zusammen, und das ist schon gut da, oder? Es ist ein bisschen tolerant, und gut und böse gehört zusammen, und Kraut und Rüben durcheinander, oder? Und so war sie innen gewesen, oder? Wirklich Kraut und Rüben durcheinander, und dann, oh, das wollte ich auch, oder? Und das Spannende ist, es steht vorher über den Mann, wo eigentlich ein Grosser war in den Augen von gewissen Leuten. Er steht da, und als er die Zeichen und grossen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Und denke, das ist das, was ich so spannend finde, wenn das Wort Gottes wirklich aus ihrer Macht, aus ihrer Kraft kommt, dann holt es noch sogar die mit Zeichen und Wundertüren von den Socken, weil sie merken, das, was ich bis jetzt gemacht habe, ist ein absolutes Nasenwasser, ich kann über dem, was der Herr tun kann. Und darum will er auch, weil er schon in die Richtung funktioniert, oder? Und es kommt näher die Situation, wo er versucht, das zu kaufen. Er versucht, es mit Geld zu kaufen. Und ich wage jetzt zu behaupten, es gibt einen Haufen andere Zahlungsmittel, die man versuchen zu wählen. Und ich denke auch, dass es immer wieder Menschen gibt, die versuchen, spannender Gedanke, kommt auch noch. Versuchen, das Wirken vom Heiligen Geist zu kaufen. Sei es hier durch Geld, sei es durch permanentes Teilnehmen an Heilungskonferenzen oder an sonst Worship-Konferenzen und das Gefühl haben, wenn ich dort teilnehme, dann kommt etwas. Und ich weiss noch, wir haben das seit langem gehabt, dass wir die Konferenzhüpfer genannt, oder? Die ist aus der Konferenz heimgegangen, dann ist die Konferenz gekommen, oder? Und für mich ist das auch ein Versuch, irgendetwas zu kaufen. Auf eine andere Art und Weise. Und ich wage zu behaupten, es gibt einen Haufen Varianten, wie wir Menschen versuchen, das Wirken vom Heiligen Geist und die Kraft zu kaufen. Das geht nicht. Das geht nicht. Und der Petrus kennt gar nichts in diesem Zusammenhang. Und Petrus' seine Reaktion ist wirklich, wirklich heftig. Oder?
Da heißt es, als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt mir auch die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe wird durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tue Buße für diese deine Bosheit und flehe zu dem Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Also, ich glaube,
die Antwort, die hat den Mann absolut erschüttert. Die Antwort war immer schon entsprechend nachher. Und ich merke, es ist eine grobe Antwort. Wirklich grob. Und gleich ist es das, was der Mensch hat müssen hören. Und ich merke auch, wir sind manchmal ein bisschen, wie soll ich das sagen, ein bisschen zögerlich, dann muss die meisten von uns ein Stück weit konfrontativ Sachen klar beim Namen zu nennen. Und der Peter hat gar nichts kennt. Ich sehe, dass dein Herz total vertreibt ist und hey, möchtest du verdammt sein mit dem ganzen Geld? Also, viel schlimmer kannst du dir nicht gehen. He? Das ist das absolute Ende der Fahnenstange. Dann bist du einfach tot. Und zwar ganz. Oder? Dann bist du aber der Tod tot, schlussendlich. Oder? Und ich denke, ich merke irgendwie wirklich, wie da etwas drin ist, was der Herr wirklich uns herausfordert, im guten Sinn. Und das versteht mich ja nicht falsch in dem Sinne. Der Herr will unser ungeteiltes Herz. Und wenn wir ihm unser ungeteiltes Herz geben, dann kommt die Kraft vom Heiligen Geist in uns hinein und seine Autorität nimmt mehr und mehr Raum ein. Wenn wir aber versuchen, durch irgendetwas, egal was es ist, versuchen, irgendwie uns etwas anzueignen. Und das Gefühl, wenn ich das oder eines oder eines habe, dann bin ich komplett oder dann habe ich irgendetwas. Dann kommt der Herr und sagt, weißt du was, in deinem Herz ist etwas vertreibt. Und das, was in deinem Herz vertreibt ist, möchtest du Buße darüber. Und der Herr wird dir vergeben. Und das ist zugesagt. Und dann merke ich schon, es geht jetzt, denke ich, in dieser Situation für uns nicht grundlegend um so eine grosse Sache. Und gleich merke ich, der Herr spricht etwas an in diesem Sinn und sagt, wo ist in deinem Herzen noch etwas, das versucht, dem Herrn etwas zu kaufen? Auf irgendeine Art und Weise. Durch irgendeine Leistung, durch irgendeine Haltung, durch irgendetwas. Und ich sage dir, dort ist dein Herz noch vertreibt. Tu dort umdenken. Oder? Und ein Petrus ist einer, der selber durch das durchgegangen ist. Der Petrus hat Ideen und Gedanken gehabt, und Jesus Christus hat ihn deutlich und stark konfrontiert. Oder? Petrus war sicher der, der hier in der Schrift, wie man es sieht, am meisten irgendwo plötzlich out of whack war. Ist wirklich Nirvana. Oder? Komm, jetzt fahren wir hier heute und bleiben da. Oder? Er nimmt Schwert vor und holt den Malchus so ab, oder? Er hat so nichts mit dem Herr aus seinem Reich Gottes zu sein, oder? Oder sagt ihm, und ich habe gestern von denen so etwas, warum sollst du als Messias sterben? Das soll auf keinen Fall passieren. Und das Einzige, was Jesus sagt, tritt hinter mir Satan. Oder? Also das ist etwa gleich direkt wie hier, oder? Also, und darum weiss der Mann ganz genau, wie es kann sein im Herz und wie man total vertreibt kann sein. Und er spürt das und konfrontiert es direkt. Und ich merke, ich habe wirklich wieder her, der uns morgen auch herausfordern. Wirklich wieder her, der uns herausfordert aus dem Herz. Wo ist mein Herz noch am Versuch, irgendetwas zu kaufen?
Ich weiß nicht, ob das vor kurzem war. Ich merke, irgendwie kommt mir eine Bibelstelle einfach noch in Sinn. Und ich will die einfach lesen. dass wir in der richtigen Stellung, die wir haben, bewusst sein. Und ich glaube, der Mann Stephanus, der Mann Philippus, die zwei haben das gehabt und haben gewusst, wie das Herz muss sein, schlussendlich. Oder? Und haben wirklich Buss da. Oder? Römer 3. Ab Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht deiner. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluch und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Wir wissen aber, dass das, was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, damit aller den Mund gestopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil kein Mensch durch die Werke des Gesetzes vor ihnen gerecht sein kann, denn durch das Gesetz kommt der Kenntnis der Sünde.
Der Herr, wir sind einfach, und das ist nicht schlimm, ich glaube, das ist richtig, wir sind einfach absolut grundlegend chancenlos. Das sind wir. Und es ist absolut entscheidend, dass wir uns dessen voll und ganz bewusst sind, damit unser Herz sich so dem Herr zuwendet, dass er wirklich alles kann reintun, was er will. Und der Simon ist ganz an einem anderen Ort, hat das Gefühl gehabt, hey, ich habe etwas gecheckt, oder? Jetzt wollte ich noch ein Geld geben, dann habe ich noch mehr. Nein, da ist keiner, der gut tut, ohne deinen. Und yes, der hat Zeugnis gegeben von mir vor ein paar Wochen. Und ich merke, es ist einfach so, ich bin eine absolute Pfeife. Sorry, es ist einfach so. Ich habe es so nicht im Sack. Und wenn mein Herz nur irgendwo denkt, es hat etwas gecheckt, dann kommt der Herr und sagt mir genau das. Und sagt, weißt du was?
Darum tue Buße über diese Frage zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könnte.
Und ich merke, es ist interessant, überall dort, wo ich mich drunter stelle, und es ist spannend, was alles passiert in letzter Zeit, merke ich, dass die Autorität Gottes Raum gewinnt. Und sie gewinnt nur dort Raum, wo mein Herz wirklich auf die Knie geht und auf den Boden geht und sagt, weißt du was? Und ein Stephanus hat nicht aus sich heraus geredet. Der Geist Gottes hat geredet, und zwar messerscharf. So stark, dass der Find nicht mögen verleiden und gesagt hat, ich kann den Mensch töten, jetzt muss ich den Mensch töten. Was der Geist Gottes dann macht, hat er absolut nicht gecheckt. Und ich glaube, der Herr will, dass sein Geist durch uns kann wirken kann. Wie es bei einem Philippus war, wie es bei einem Stephanus war. Und für das müssen wir in unserem Herz einfach ganz klar sagen, mein Herz ist von Grund auf verdorben. Die einzige Chance, die ich habe, ist, dass der Herr mir vergibt. Das macht er fraglos. Und in meine demütige und in die gewaltige Hand Gottes dann wieder etwas tun. Und der Petrus,
mit dem war noch. Und der Johannes war dort und haben den Mann konfrontiert. Und ich finde es gerade, sie lassen einfach was starten. Du hörst nichts mehr von diesem Mann. Er wird knallhart konfrontiert durch den Geist Gottes. Und das Einzige, was er sagt, der antwortete Simon und sprach: Bitte den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich kommen, was sie gesagt haben.
Der hat gemerkt, was Sache ist, oder? Und gesagt, jetzt muss ich kehren. Und dann hörst du nichts mehr von dem Mann. Und das Einzige, was du hörst, und das zeigt sich einmal mehr, dass der Find total daneben geholt und da hat, als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Das hat sich richtig einfach verbreitet. Oder? Die Verfolgung, wo vordergründig in unseren Augen so schlimm aussehen, hat die Spreu vom Weizen getrennt. Und die Männer und Frauen, die von ganzem Herzen herunterwegs sind, mit Mutterfüllung gesagt, hey, wie der Apostel sagt, hey, wir haben im Namen Jesu Christi verfolgt, also muss wirklich etwas dran sein. Und mit dem sind sie gegangen und haben erzählt, und haben Samaria von ihnen und Judäa. Und wir wissen, wie es dann weitergegangen ist. Und ich merke, interessanterweise ist die Stelle, die Geschichte von Stephanus für mich eine spannende Schlüsselstelle geworden in der Entwicklung vom Herrn, in der Verbreitung vom Evangelium. Wenn nicht der eine Mann dort gestorben wäre, der hat sicher Wege gefunden. Und gleich finde ich es spannend, wenn nicht der eine Mann dort gestorben wäre, aufgrund von seinem absolut treuen Glauben und seinem offenen, klaren Zeugnis, hat es nicht so schnell der vordergründig schlimme Verfolgung gegeben, die man Recht geführt hat. Oder? Dann wäre es jetzt schon geblieben, dass er aus dem Mitte geredet hat. Der hat genau gewusst, ich muss irgendein Event generieren, wo der Teufel das Gefühl hat, ich mache etwas und habe irgendetwas wieder nicht gecheckt, oder das Konzept nicht. Dabei ist der absolut souverän. Oder? Und nützt den Tod von dem einen Mann aus, für das ganze Städte zum Glauben kommen. Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man sieht, dass der Herr in all dem, was passiert, einen unglaublichen Überblick hat. Und wir checken es überhaupt nicht. Wir sehen das nicht. Oder? Ich merke so für mich, dass mir jetzt das erste Mal wirklich so richtig aufgegangen ist, hey, der steht für den armen Mann dort, der stirbt. Dabei hat er daher gesehen und gewusst, ich gehe dorthin. Für den hat es nichts anderes gegeben. Oder? Und bis zum Schluss geht der Zeugnis nach zum Herrn. Und was passiert? Durch das, dass er stirbt, hat der Finder Mut, etwas zu machen, das absolut der Schuss ist, der hinten rausgeht. Er hat einen können töten und hat Tausende verloren durch das. Aus seiner Armee. Und da sehen wir jetzt wieder her, eben alles einfach umgekehrt. Wir haben das Gefühl, wow, und der Herr kommt und sagt, der Tod nützt sich nicht aus, um mich zu verherrlichen und das Reich Gottes zu verbreiten. Oder? Und wenn eine Stadt im Band ist von einem Pseudo, kommt in die Gegenwart Gottes und die Gegenwart Gottes ergreift die Stadt und Menschen kommen zum Glauben, lassen sich taufen und werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Hey, da hat es Hunderte von neuen Flammen und Feuer gegeben, die rausgegangen sind. Und so merke ich, der Herr hat schon so einen anderen Überblick. Der hat so eine andere Perspektive und weiss ganz genau, was er muss machen, um wirklich sein Reich zu fördern. Und ich merke für mich, ich will Teil sein von dem. Ich will mitmachen dort. Aber ich kann mir es nicht kaufen. Es geht nicht. Egal mit was, es geht nicht. Sei es mit Ausbildungen, sei es mit Geld, sei es mit Ansehen, sei es mit Ruf, sei es mit Grossreden, sei es whatever. Es geht einzig und allein durch tut Buße und bekehrt euch. Oder immer wieder umdenken, immer wieder umkehren, mein Herz prüfen, wie es David schon so sagt im Psalm 139, prüf mein Herz, schau auf dem rechten Weg, bin leid mich auf dem ewigen Weg. Oder genau so, und das geht immer wieder. Und da kommt mir ein Dengel Sinn, wo auf eine Frage von jemandem, der hier eine Frage sagt, das ist so, wie ich es sehe. Aber es kann sein, dass ich aufgrund von meiner kulturellen Prägung dort total schräg getroffen bin. Und dass das nicht stimmt. Als ich das gehört habe, das war für mich etwas vom Eindruckendsten, was der Mann gehört hat. Weil ich weiß, was der Mann zu sagen hat. Und was er zu sagen hat, hat Hände und Füße. Und er sagt von sich, vielleicht bin ich kulturell so verprägt, dass ich das nicht richtig sehen kann. Und das ist für mich eine wahre Grösse, wo Männer nicht das Gefühl haben, sie müssen sich gross machen oder sagen, ich hasse den im Sack. Oder? Sondern, hey, es kann sein, dass ich das nicht richtig sehe. Weil schließlich bin ich in irgendeiner speziellen Kultur aufgewachsen, wo das gang und gäbe ist. Oder? Und dann merkt, okay. Das ist für mich wieder ein Statement gewesen. Und das geht mir in die Richtung, wie die Männer hier, die wirklich von ganzem Herzen das Evangelium verkündigen und das, was ich auf dem Herzen ist, ihnen sagen, in den anderen Menschen sagen, und nie das Gefühl haben, sie haben es im Sack. Oder? Und ich wünsche mir für uns, dass wir wirklich uns in die Richtung bewegen und unser Herz im Herr bringen und sagen, Herr, prüf mein Herz. Und wenn ich da irgendetwas habe, versucht, etwas zu kaufen, dann gib mir Gnade, dass ich umdenken und Buße tun und mich einfach zu dir demütigen und dann wissen, du wirst dir schon etwas tun. Oder? Und ich denke, das ist schon etwas, was der Herr uns immer wieder herausfordern will. Und ich merke, die Geschichte fordert mich aus und ich habe wirklich das Gefühl, dass der Herr etwas dann hat, was zu sagen heute Morgen zu uns haben. Dass wir unser Herz prüfen. Und der Punkt ist der, wir gewinnen alle noch durch. Vergesst das nicht, wenn der Herr kommt und der Finger in die Wunde legt und unser Herz antippt und sagt, in deinem Herz ist etwas noch nicht gesund. Sagt er das nicht, weil er will sagen, hey, was bist du für eine Pfeife? Sondern, weißt du, was ich will? Ich will dein Herz gesund machen. Gib mir doch den kaputten Teil auch noch. Und du wirst glücklich sein. Und es wird, oder schon das, es entstand grosse Freude in dieser Stadt. Und es wird grosse Freude in deinem Herz sein. Über all dem, wo wir unser Herz heilen und korrigieren. Es ist nie am Schluss ein Frust. Und der Hebräerbrief redet ganz deutlich über das, die Korrektur ist am Anfang nicht angenehm. Aber am Schluss bringt sie Freude denen, die geübt sind. Genau das gleiche Wort wieder. Oder? Und Frieden, beides. Oder? Und so wünsche ich mir für uns, dass wir unser Herz immer wieder vorher bringen. Nicht in einem Mantra, das nützt auch nichts, sondern einfach aufrichtig. Oder? Und in dem Sinne merken, dass der Herr wirklich in unserem Herz etwas macht. Und ich wünsche mir, und darum teache ich und die Apostelgeschichte, ich wünsche, dass wir uns in die Richtung bewegen, wie es dort zu und her gegangen ist. Dass wir wirklich auch um uns herum für einfach Zeichen und Wunder erleben. Und ich habe das Gefühl, es ist der einzige Weg, wo es geht, ist über unsere Demütigung, dass wir auf Knie fallen vor dem Herrn und unser Herz drehen, im Herz zu, und dann kann er reinkommen. Amen.